Musik aus dem Free Music Archive hier im Freien Radio in Potsdam. Wir hörten Night Owl von Break for Free, wie immer unter einer Creative Commons Lizenz, bei den Chaoten, Chaos im Radio hier. Wir frieren uns einen ab im Studio im Freiland und freuen uns aber, unser Chaos auf nicht mehr UKW verbreiten zu dürfen, aber überall sonst. Wenn es hier raschelt, liegt das daran, dass wir alle Jacken anhaben. Wir entschuldigen uns nicht, weil uns kalt ist.
Wir stehen im Prinzip dazu.
Wir im Prinzip, genau, stehen dazu. Wir, das sind Cyrox.
Hallo.
Knurps.
Moin, moin.
Und ich, der Hannes.
Hallo, Hannes.
Hallöchen. Was gibt's zu sagen? Wir haben 2026. Das Jahr endete mit einem tollen Kongress, über den wollten wir heute ganz viel reden.
Ja, erstmal hattet ihr einen hazardfreien Übergang ins neue Jahr.
Doch, würde ich so sagen.
Ja.
Unfallfrei.
Keine größeren Dramen.
Sehr gut. Wunderbar. Ist ja wichtig. Muss man ja mal fragen.
Mhm. So. Ja.
Na, das ist ja auch nicht jedem vergönnt.
Das ist richtig, genau. Ja, insbesondere, also ich frage das auch deswegen, weil ein Dozent bei mir im Studium hat uns immer einen hazardfreien Übergang ins neue Jahr gewünscht. Wer so ein bisschen sich mit Hardware-Schaltungen auskennt oder da mal vorbeigeschrammt ist, kann wissen, dass es da sowas wie Hazards gibt von einem logischen Zustand in den nächsten, der eigentlich der gleiche sein soll, aber aus schaltungstechnischen Gründen kann es halt sein, dass mal ganz kurz ein anderer Zustand eintritt. Und das will man eigentlich nicht, das will man vermeiden.
Aber ich hatte tatsächlich letztens, nicht im CCC-Umfeld, sondern bei, es war, lass mich lügen, ITF, nee, ICANN, die ICANN war es. Da gab es einen Vortrag, so im Lightning-Talk-Bereich, der mich schon so ein bisschen überrascht hat, wie oft sowas vorkommt, dass ein Bit mal in diesem Rechner flippt, aus mehr oder weniger durch Zufall oder Sonnenwinde oder
kosmische Strahlung, Radioaktivität,
Sonnenwinde. Radioaktive, sonst irgendwas.
Ja.
Mhm. Also es scheint ein durchaus gängiges Phänomen zu sein. Ich habe es tatsächlich gemerkt, als ich mal selber Rechner in der Uni betrieben habe, in so ein paar Server, und der Unterschied zwischen fehlerkorrigiertem RAM und nicht fehlerkorrigiertem RAM, der war tatsächlich markant. Also bevor ich Fehlerkorrektur hatte, war so einmal im Monat Rechner neu starten angesagt, damit die ganzen inzwischen geflippten Bits vielleicht mal wieder von Anfang an neu ordentlich richtig gesetzt werden.
Ja.
Mit Fehlerkorrektur war das dann deutlich stabiler.
Das klingt doch gut. Ja, deswegen ECC-RAM benutzen, wo es geht.
Oh, der Preis, der Preis.
der Preis von dem RAM, um Jottes Himmels Willen, der explodiert gerade, weil irgendwo der Bedarf, ich glaube, noch nicht mal faktisch und jetzt hochschnellt, sondern weil mehr Bedarf projektiert und prognostiziert wird, steigt der Preis immer einfach schon mal prophylaktisch. Na,
und weil jemand den Markt gekauft hat.
Naja, auch das.
Versehentlich oder nicht versehentlich.
Aber dann
wir sind so langsam im kapitalistischen Endstadium angekommen.
Aber dann lasst uns doch lieber über schöne Dinge reden, wie zum Beispiel den Kongress, den es ja gab. Wir haben es ja schon in der letzten Sendung angeteasert. Es gab alljährlich den Kongress des Chaos Computer Club, den Chaos Communication Kongress zum 39. Mal insgesamt.
Ja.
Und es war wieder einiges los.
Jo, definitiv. Wobei ich ja vorher gerade gesagt habe, also im Vorgespräch, wie man so schön sagt, dass ich über den Kongress selber eigentlich gar nicht viel erzählen kann. Ich war in keinem einzigen Talk. Ich habe bis jetzt noch nicht mal geschafft, irgendwie in erkennbarer Anzahl welche nachzugucken.
Okay, aber du warst ja da.
Ich war, doch.
Also
ich habe dich gesehen, ja.
Ich mich auch. Wir alle, die wir hier sitzen und sprechen, waren dort. Und ja, Kongress ist, wir haben das in den vergangenen Jahren ja immer mal wieder erwähnt, ist ja jetzt auch nicht nur einen der vielen tollen Vorträge sich anschauen, sondern besteht ja auch aus mehr. Also deswegen, vielleicht hast du einfach auch ein bisschen andere Dinge gemacht beim Kongress.
Ja, auf jeden.
Möchtest du davon erzählen?
Also in Einzelteilen natürlich, selbstverständlich. Also ich habe es tatsächlich geschafft, wieder Waffeln zu backen.
Yay. Ach. Du warst einer von den Waffelbäckern.
Ja, dezentral. Nachdem sich das zentrale Wok ja so ein bisschen aufgelöst hat die letzten Jahre. Mhm. Ich glaube, seit Camp 23 oder so, täusche ich mich? Naja, egal. Gibt es so ein paar Individuen, die dezentral bei Gelegenheit mal Waffeln zubereiten.
Wo standst du? Wo hast du Waffeln?
Tatsächlich in der Chaoszone, aber ich glaube, von euch war beide um die Uhrzeit, wo ich es dann doch mal hingekriegt habe, keiner mehr da ist, wenn ich so, ich glaube, 2:30 Uhr morgens. Also,
War dann auch nicht bei uns am Tisch, oder?
Ja, doch. Doch.
Ja. Also es soll Waffeln gegeben haben, wie eine verlässliche Quelle mir zutrug. Mhm. Und sie haben auch tatsächlich sehr lecker geschmeckt.
Das lag an dem lange durchgetesteten und bewährten Rezept vom Wok. Also das Rezept gibt es noch im Netz. Das ist
ja, also ein Stückchen Kulturgeschichte. Ein Rezept, hunderte, also gefühlt. Ja, viele.
Ja, viele, aber so auf der C3-Wok-Seite, ich glaube 3 oder 4.
Vielleicht hat mich da auch gerade ein Geisterfahrerwitz erwischt. Ein Geisterfahrer? 100. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber genau, auf der C3-Wok-Seite gibt es eine ganze Reihe von Rezepten und genau, es gab keine Waffeln in der Chaoszone oder so.
Halt zu einer späten Uhrzeit.
Ja. Was machen wir denn? Wir haben ganz viele Vortragsempfehlungen. Ich habe aber auch ganz viele andere Eindrücke. Fangen wir an. Mit irgendwas oder schmeißen wir es alles durcheinander?
Na, wir machen das genau so. Wir fangen einfach an mit irgendwas.
Pass auf, ich fange mal mit
was an. Und dann schmeißen wir den Rest durcheinander.
Genau.
Ich habe nämlich meine Erstjahres. Ich habe den Kongress neu erlebt. Für mich war es nämlich das erste Mal, dass ich so in Anführungszeichen offiziell, so, wenn man das so nennen kann, einem Assembly zugeordnet war. Für diejenigen, die noch nicht auf dem Kongress waren, das nach außen hin besteht das natürlich irgendwie zum großen Teil aus den Vorträgen, von denen wir sicherlich auch noch ein paar empfehlen werden. Mhm. Aber natürlich gibt es ja irgendwie mindestens 2 große Hallen, in denen sich Menschen aufhalten. Und mein Eindruck war auch, dass viele von den Menschen gar nicht so sehr in Vorträge reingehen, sondern sich auch da an ihren Assemblies aufhalten. Das, was, glaube ich, viele mitkriegen, sind immer diese Lötworkshops. Also Kongress ist ja auch eine super Gelegenheit, um Löten zu lernen, unter Anleitung mit vielen anderen freundlichen Wesen, die das auch tun. Genau, und die stehen eben in diesen sogenannten Assemblies. Und die Assemblies sind halt im Chaos organisiert. mal mehr, mal weniger. Und weil das Chaos ist und mit komischen Witzen um sich wirft, gibt es natürlich auch die Chaoszone, wo zum großen Teil aus den neuen Bundesländern Menschen anreisen und vor allem die
Hackerspaces. Als freundlich gemeinter Gegenpol zu Chaos West. Ne?
Genau, und dann gibt es natürlich Chaos West, die sich auch auf die beiden großen Hallen dementsprechend verteilen. Aber irgendwie Augsburg ist in der Chaoszone mit drin, ne? So irgendwie.
Ja, das ist ja schön. Das wächst alles zusammen und.
Alles.
Was sind schon Grenzen? Ich finde, wir sollten Grenzen überwinden und wir haben das ja auch schon erfolgreich getan.
Stimmt. Ja, also genau. Also
ich habe vor mindestens 10 Jahren mitgekriegt, dass Ossi Wessi keine Sache der Herkunft mehr ist, sondern ich meine manchmal so ein bisschen Einstellungssache.
Ja. So, und jedenfalls, genau, wir hatten als Chaostreff Potsdam ja auch einen Tisch in Anführungszeichen reserviert, auch reserviert in Anführungszeichen, eigentlich müssen wir das alles in Anführungszeichen setzen, aber wir hatten eben eine Assembly beantragt und wenn man sich ein Ticket kauft, wenn man es dann zumindest aktiviert, kann man eine Assembly angeben. Das haben wir alle brav gemacht und dadurch war halt irgendwie klar, wir brauchen theoretisch so und so viele Sitzmöglichkeiten. Das ist in der Praxis nicht passiert, dass es dann wirklich so viele gewesen sind, aber wir hatten trotzdem Platz. Und genau, das war der Teil, was für mich neu war. Ich hatte damit also so einen festen Bereich, zu dem ich immer wieder zurückkehren konnte. Das hatte ich auf den Kongressen vorher nicht. Zwar wusste ich, dass die Potsdamer da sitzen und bin da auch immer mal hingestolpert, aber ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, als dass ich da meinen Kram hätte abladen wollen. Okay. Und das war dieses Jahr also anders. Ich habe mir auch viel Zeit wirklich am Tisch verbracht, einfach um auch mal wieder abzuschalten, um ein bisschen wirken zu lassen, was wirken musste und um irgendwelche Dinge auszudrucken. und ISDN Telefongespräche zu führen. Das war alles ganz großartig.
Genau, also bevor wir da zu sehr rübergehen, es gab wieder ein ISDN-Netz.
Ja.
Also ja. Da draußen, wo ihr jetzt gerade seid, da gibt es das mittlerweile, glaube ich, nicht mehr, aber es gab beim Kongress ein ISDN-Netz zum wiederholten Male.
Genau, und GSM und 5G und DECT, das ist schon alles sehr, sehr schön. Ja. Genau, die Telekommunikationsinfrastruktur auch jedes Mal wieder toll. Genau, aber für mich eben das Neue, da einen Tisch, einen Platz zu haben, zwar jetzt nicht fest zugeordnet, aber irgendwie was, wo man sich heimisch fühlt.
Da, wo man regelmäßig einfach mal hinkommen kann, Menschen und andere kennt. Chaoswesen, die man kennt, sieht und trifft und auch aus den benachbarten Spaces, die da vielleicht links und rechts rundherum sitzen, vielleicht auch mal ein bisschen Gespräche führen kann.
Genau, und jeder kennt ja auch so diese Messe-Fatigue oder wie man es nennen will, so nach ein paar Stunden rumlaufen oder drei Vorträgen hören, ist man dann auch mal ein bisschen müde und dann ist es einfach schön, sich irgendwo hinzusetzen, wo die Eindrücke so sind, wie sie sind. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das hat den Kongress für mich extrem bereichert. Und auch den letzten Tag konnte ich so quasi noch voll auskosten. Genau, das hat mir gut gefallen. Und da haben wir schöne Sachen gemacht. Und halt auch diese Geschichte mit den ISDN-Telefonen war großartig. Also wir haben da schon ganz schön viele Kilogramms an Equipment hingeschleppt, um am Ende ein ISDN-Videotelefon anzuschließen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben viel gelacht.
Das erinnert mich daran, ich habe noch ein paar Postkarten, die ich nicht geschafft habe, während des Kongresses zu verschicken. Aber das sind schöne Motive, auch mit ISDN-Bezug. Die muss ich mal noch versenden an Menschen, die mir lieb sind.
Das war auch, dadurch, dass ich relativ viel da saß, musste ich auch viele Postkarten annehmen, die an Individuen des Chaos-Treff Potsdam gingen. Also wie das ja funktioniert mit der Chaos-Post, ist das man kann normal Postkarten nach außen schicken, aber man kann sich eben auch Postkarten innerhalb des Kongresses zustellen und das auch über Zeitgrenzen hinweg. Das heißt, von anderen Chaos-Events werden Postkarten an, keine Ahnung, den 39C3 geschickt. Teilweise noch sehr genaue Anweisungen, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die zugestellt werden soll. Und so kam eine Flut von Postkarten aus der Vergangenheit bei uns an. So viel, dass ich am Ende einen Postkasten, Potseingang für uns angelegt habe. Ein Potsdamer Postkasten, genau. Oh, nächstes Mal nenne ich das Potsdamer Postkasten. Sehr gut, ja. Genau, das war schön. Das hat viel Spaß gemacht.
Das glaube ich sofort. Ich meine, das war einer meiner Vorsätze fürs nächste Jahr Kongress, mehr Zeit im Assembly verbringen. Mhm. Ich hatte es mir dieses Jahr vorgenommen, aber so retrospektiv hat es nicht so richtig geklappt.
War nur mitten in der Nacht.
Ja, halb 3 Uhr morgens oder so am letzten Tag dann so ein bisschen, aber den Rest des Kongresses, ich bin tatsächlich halt so über den Kongress getrieben. Mhm. So von einer Ecke von einem Gespräch zum nächsten. Von einer Ecke zur nächsten.
Okay.
Den ersten Tag tatsächlich mehr oder weniger mit den Kindern verbracht. Da wurde ich auch manchmal so vom Kidspace abgestellt hier. Mhm. Aber auch die hatten ihren Spaß. Also ich glaube, sie haben Workshops sehr genossen. Server4Edo hat sich da ein bisschen ausgetobt.
Okay. Was gab es da zum Beispiel?
So Erste Hilfe, kindgerecht.
Okay.
So für 10 und 12-Jährige ist Erste Hilfe irgendwie durchaus nicht unspannend.
Ja.
Ja, und was halt so gibt, also Katzenohren schöner machen.
Sowieso, ja.
ich weiß nicht, ob es Ihre Entscheidung war. Jedenfalls war noch ein Linux-Einsteigerkurs dabei. Vielleicht sagte von Papa überredet, wer weiß, naja.
Ach, das muss manchmal sein. Weil manchmal weiß man ja noch nicht, was gut für einen ist.
Ja.
Wenn man nur Windows kennt, das ist wie mit dem Hammer und dem Nagel. Ja. Wenn man nur einen Hammer hat, ist alles für einen Nagel.
Ja, richtig.
Und dann kommt die Schraube. Und so ist das mit Windows und Linux, glaube ich, auch. Man muss wissen, dass es auch Linux gibt.
Danach, als es wieder rauskam, also nein, ich war in den Workshops nicht dabei, lass mal schön selber machen, habe ich zumindest Feedback gekriegt, war besser als jeder Schulcomputerkurs.
Ja, also traurig, ja. Aber offenbar war.
Aber ist halt so.
Ja.
Genau. Nee.
Ja.
Ein Ding noch, Kinder kennen ja schon Dinge. Das Neinhorn ist, glaube ich, durchaus bekannte Literatur und ich habe es zu spät mitgeschnitten. Es gab offensichtlich so eine Situation, wo dann Marc-Uwe Kling noch im Kidspace aus dem Neinhorn vorgelesen hat.
Oh, das ist sehr lieb.
Ist das von ihm
offenbar? Ja, okay. Das war ein kleines Highlight.
Ah, das ist doch schön.
Genau, eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist dieses Jahr, da ich ja in den letzten zwei Jahren im Drittleben auch irgendwie in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft unterwegs bin.
Ah, manche führen ein Doppelleben, du führst mindestens drei Leben.
Mindestens drei.
Ja.
Und da mache ich ja gerade Ausbildung zum Sanitäter. Deswegen hat mich das natürlich auch interessiert, weil solche Messen und Großveranstaltungen müssen ja immer sanitätsdienstlich abgesichert werden. Mhm. Habe ich natürlich vorher nie drüber nachgedacht. Mir ist aber schon aufgefallen, dass es im Chaos-Kontext das ZERT gibt, die also genau unter anderem Sanitätsdienste machen. Und das ist natürlich wie alles andere auf dem Kongress einfach spannend, dass sich, es wird einfach alles selber gemacht. Ne? Also da wird nicht das blöde Messe-WLAN genommen, was wahrscheinlich jedem zur Verfügung stellt, sondern da werden die eigenen Dinger hingehangen, da werden selber Kabel verlegt ohne Ende. Da wird, keine Ahnung, alles selber gemacht. Mhm. Aber eben auch der Sanitätsdienst, ne? Wo also alle anderen Messen, keine Ahnung, alle Veranstaltungen, wo ich jemals war, ist eigentlich so, dass da das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, sonst wer beauftragt werden, Malteser, genau, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die machen dann dort die Absicherung im Chaos machen wir das selber und natürlich laufen auch da einfach Engel rum, also die Ehrenamtlichen, die auf dem Kongress rumlaufen, sind selber Kongressteilnehmer und das heißt natürlich Sanitäter, Notärzte und so weiter, die da im ZERT sind halt sonst auch einfach in den Vorträgen anzutreffen. Nur halt in den 2-Stunden-Schichten oder je nachdem, wie lang die sind, machen sie dann eben Sanitätsdienst. Ja. Das fand ich wieder sehr spannend und bin dann auch mal da reingelaufen und habe mich gefreut, dass sie da eine halbe Notaufnahme aufgebaut haben. Okay. Also auch das ist wieder ein bisschen anders eskaliert als an anderen Veranstaltungen dieser Art.
Aber ist ja wichtig. Also ich meine, es ist eine Veranstaltung von über 10.000, ich glaube irgendwie 12 oder 14.000 Menschen. 16,5. Und da passieren natürlich auch Dinge, ob man das will oder nicht, aber da passieren halt natürlicherweise einfach Dinge, sowas angeht, Verletzungen oder ne, irgendwie umgeknickt oder was auch immer. Es war ja auch teilweise auch spiegelglatt, gerade an den ersten Tagen, aber ich glaube auch so generell war es, also das ist ein großes Thema. Es passieren halt einfach Dinge und da sind dann solche Strukturen wie eben auch das ZERT wichtig, dass es die gibt.
Auf jeden Fall, ja. Genau, aber schön, dass es auch hier wieder eigenverantwortlich organisiert ist und damit eben auch die ist ja jetzt kein Geheimnis, dass auch auf dem Kongress ist ein bestimmter Menschenschlag im Wesentlichen unterwegs und das ist anders als jetzt der typische, weiß ich nicht, im Baumblütenfestbesucher. Ja. Und das ist auch für so einen Sanitäter wichtig zu wissen, also weil man dann eben anders mit den Patienten umgeht, gerade vielleicht bevor man sich vorgestellt hat. So. Und das ist also schön, dass das auch von innen kommt und dass da nicht Leute überrascht sind, was da passiert.
Ja. Zum Thema eigene Strukturen, dazu passend gerade zu dem ZERT-Thema, gab es einen sehr schönen Vortrag zum Thema Chaos Pager. Den kann ich sehr ans Herz legen. Und zwar ist man gerade dabei, so ein eigenes Pager-Netzwerk dann auch während solcher Chaos-Veranstaltungen zu machen, damit man auch gegebenenfalls, wie du schon sagst, SanitäterInnen entsprechend auch zu alarmieren, falls es notwendig werden sollte. Genau. Also das ist durchaus sehr interessant, gerade für jemanden wie mich, der jetzt zum Beispiel gar nicht mal so viel Ahnung hat von der Technik dahinter. Wie kann und wie muss sowas funktionieren? Da baut man das gerade, hat auch schon einen, ich glaube mittlerweile zweiten Prototypen und den hat man dann auch während des Kongresses in einem bestimmten Benutzerkreis dann auch getestet. Kann man sich gerne mal anschauen. Chaos Pager, how to construct an Open Pager System for C3. Vielleicht generell an der Stelle nochmal ganz, ganz viele Vorträge kann man sich unter media.ccc.de nachschauen. Da gibt es auch einen eigenen Abschnitt zum 39C3. Und da findet man ganz viele der Vorträge als Aufzeichnung online. Ich weiß nicht, ob schon alle aufgezeichneten Vorträge da sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass in den letzten Tagen noch einige Aufzeichnungen online gekommen sind. Und da kann man auf jeden Fall einfach mal schauen, was es da so alles gibt. Und da findet man, wird man auch viele der Sachen, die wir bestimmt auch noch gleich erwähnen, da auch finden.
Das war ja, teilweise waren die Vorträge ja wirklich direkt im Anschluss online.
Ja.
Also das fand ich schon beeindruckend.
Das ist so ein kleiner Sport vom VOC, vom Video Operation Center. Mhm. Aber ich habe gerade die erste Folie von dem Pager-Vortrag gesehen. Das hat mich so ein bisschen getriggert, weil POCSAC als Abkürzung.
Ja.
Ich besitze tatsächlich einen von den ursprünglichen Skyper-Pagern von der, ich glaube doch, das war noch Telekom, war nicht mehr Bundespost.
Okay.
Ich habe gerade nachgeguckt, 1996.
Ja.
Ja, meine Eltern haben mich da in der Schule, als ich zur Schule ging, mit einem Pager versorgt, damit ich bei Gelegenheit vielleicht auch kontaktiert werden kann.
Ah. Ja.
Die wurden dann später gerne von Funkamateuren umgebaut, weil irgendwann hat die Telekom das Ding eingestellt, den Dienst, zum Beispiel im München Stadtgebiet.
Ja.
Und die waren aber von der Machart her relativ einfach auf Amateurfunkfrequenzen umbiegbar. Und gerüchteweise hat auch das THW in Berlin seine Leitstelle mit den Ehrenamtlichen teilweise mit diesen Pagern da laufen lassen. Also spannendes Ding.
Ja.
Wo schon wieder so ein kleines Kaninchenbau der Technik sich auftut.
Ja.
Ja. Mit einer langen Geschichte.
Das ist schon sehr, sehr angenehm, ja. Zum Thema Technik umbauen hätte ich auch noch einen weiteren eine weitere Vortragsempfehlung. Und zwar gab es auch einen Vortrag zum Thema FETAP 611 Unplugged. FETAP steht für, manche werden es vielleicht noch wissen, Fernsprechtischapparat.
Unplugged, sehr schön.
Ja, genau. Und zwar geht es um so Wählscheibentelefone. Und da hat jemand vorgestellt, wie er das umgerüstet hat auf mobilen Betrieb.
Ah.
In dem konkreten Fall als Bluetooth-Headset, dass du das mit deinem Telefon koppeln und als Bluetooth-Headset quasi verwenden kannst. Eignet sich super dann zum Beispiel auch als Endgerät für, wenn du mal wieder in einer Microsoft Teams-Sitzung bist oder ja, in einer anderen Videokonferenz beispielsweise. Es gab auch einige Wortbeiträge von anderen Wesen, die ihren Apparat umgebaut haben in etwas GSM-fähiges, damit du es ins Mobilfunknetz hängen kannst. Also das kann man sich auch ganz gerne mal anschauen. Das war so ein schöner Hacking-Vortrag, wo es einfach darum geht, wie funktioniert eigentlich so ein Telefon und was muss man so berücksichtigen, damit man die richtigen Spannungen hinkriegt, damit zum Beispiel auch das Telefon klingelt, wenn man angerufen wird.
Ja, das sind ja durchaus erkennbare Spannungen, die auch zecken, wenn man dran leckt.
Das mag sein, ja.
Die aus der Kategorie schöne Hacking-Vorträge war ja dann auch der Hacking-Washing Machines Beitrag von zwei sehr sympathischen Menschen, die offensichtlich unabhängig voneinander versucht haben, das Innenleben ihrer Waschmaschinen zu erkunden. Und zwar einerseits eine Miele und das andere war die Siemens-Familie, wo, glaube ich, Siemens, Bosch und so weiter, die bauen letztendlich ein sehr ähnliches System.
Ja. BSH.
BSH, danke, ja. Genau.
Da gibt es doch den berühmten Manager-Talk auch von BSH.
Ah, schau mal hin.
Manager-Sprech.
Ja, weiß ich alles nicht. Genau, das Schöne war ja, dass die Miele-Waschmaschine, glaube ich, sogar noch Anfang der 2000er auf jeden Fall war. Also noch weit entfernt von irgendwie mit Internet koppelbar. Aber eben doch schon irgendwie, wie der Vortragende rausgefunden hat, dann doch irgendwie schon einen Bus hatte intern. Und man die eben auch, also auch ein Diagnose-Interface, was, wie wir es ja heute auch von Smart Mietern wieder kennen, mit einer Lichtdiode, ich glaube aber in dem Fall Infrarot, funktioniert hat. Und da hat er sich dann selber was gebaut. und hat das debuggt, war sehr schön. Ein Kumpel von mir meinte nachträglich, auch davon gibt es auf YouTube tausende Vorträge, aber ich fand den schon sehr, sehr sympathisch gemacht. Und der hatte viele, viele kleine Highlights, die ich auch gar nicht spoilern möchte, aber das war, genau, den kann ich sehr empfehlen, der hat mir viel Freude bereitet.
Und wenn ich mich recht erinnere, ging es auch nicht nur um Waschmaschinen, sondern auch um Geschirrspülmaschinen, die waren da auch involviert oder wurden da teilweise beleuchtet.
Genau, also es wurde immer weiter aufgemacht, das Feld. Also gerade die BSH-Maschinen, da scheinen sich doch viele Haushaltsgeräte einen sehr ähnlichen Bus zu teilen. Ja.
Ja. Naja, macht ja Sinn, ähnlich wie auch im Automobilbereich oder eben halt im Bereich der Heimgeräte, genau, dass man eine ähnliche Elektronikplattform hat. Weil man muss ja letztendlich, man hat bei beiden Welten, man hat halt Sensoren und man will Dinge steuern und warum das Rad komplett neu erfinden, wenn man eine gemeinsame technische Plattform für zum Beispiel Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen hat oder haben kann, sinnvollerweise. Ja, spart genau natürlich Entwicklungskosten.
Ja, genau, ist ja so das Standardprinzip von Standardisierung.
Ja. Wollen wir einmal kurz Musik einspielen?
Ich würde vielleicht ganz kurz noch passend zum Thema Dinge befreien. Es gab auch noch einen Vortrag zum Thema, wie kann ich meinen Rollstuhl, meinen elektronischen Rollstuhl befreien und vielleicht mit Open Source Software steuern. Der hieß Pawn to Roll. Ich übersetze es mal auf Deutsch. Warum muss ich mir eine 595 € Fernbedienung kaufen, wenn ich einfach meine Wheelchair.py Software benutzen kann? Da hat Elli mal ein bisschen beleuchtet, wie eigentlich so der Markt für elektronische Rollstühle ist und wie kaputt der teilweise auch einfach ist. Ja, dass man so Bezahlfeatures hat, die, also rein hardwaretechnisch kann der Rollstuhl das, auch zum Beispiel mit welcher Geschwindigkeit der fahren kann. Aber standardmäßig kann der nur mit 6 km/h fahren und erst gegen Einwurf von Geld kann der dann auch mal so 8,5 km/h fahren. Was man im Übrigen auch in Deutschland gar nicht darf, weil das dann plötzlich ein Kraftfahrzeug, glaube ich, ist. Aber grundsätzlich unterstützt der Rollstuhl das und es wird auch verkauft. Ja, also der Hersteller weist dann nur darauf hin, liebe Leute, ihr seid eigenverantwortlich.
Führerscheinklassen und so.
Ja, genau. aber nicht, also es ging nicht nur um die Geschwindigkeit, gab auch noch ein paar andere Features, die halt gegen Einwurf von Geld dann erst verfügbar waren. Und Elli hat sich das ein bisschen angeschaut, dieses Protokoll, und ist, glaube ich, auch noch nicht ganz am Ende. Da geht, glaube ich, noch einiges. Aber da war auf jeden Fall, das war auch wieder ein schöner Hacking- und Reverse-Engineering-Vortrag, wo man mal so ein bisschen nachvollziehen konnte. Wenn man mal draufschaut, wie dieses Protokoll ist und was da alles drinsteckt, was man da so ein bisschen aufschließen kann, um das mehr zu seinem eigenen Gerät zu machen.
Ja. Sehr schön. Befreit alle Geräte, besonders die rollenden. Finde ich gut.
Ja, Spaß am Gerät ist ja eine der essentiellen Prinzipien im Chaos-Umfeld.
Das stimmt. Gut, dann jetzt ein bisschen Musik für 2 Minuten. Hören wir wieder was aus dem Free Music Archive, und zwar Dizzy Racing von Zane Little. Bis gleich. Da heilt die Musik, was der Titel verspricht. Dizzy Racing, Dizzy Racing von Zane Little. So, genau, ganz schön viel Chaos in der Musik, Chaos in unseren Köpfen und Chaos im Radio. Wir sind im Freien Radio Potsdam, jeden zweiten Montag im Monat zu hören. Und manchmal, leider nicht mehr auf dem KW.
Manchmal ohne Knarzen, heute mit.
Heute mit Knarzen, genau. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal wieder eine Voraufzeichnung, damit wir hier nicht so frieren müssen. Aber genau, zufällig kommt hier wahrscheinlich keiner mehr vorbei, weil wir sind ja nur noch auf DAB Plus zu hören und natürlich im Internet. Falls uns jetzt jemand auf DAB Plus hört, man kann uns auch hören unter, wie ist die URL?
freiesradiopotsdam.de, alles zusammengeschrieben. freiesradiopotsdam.de.
Genau, oder dann nachhören, weil ihr jetzt gerade aufgewacht seid von der Musik. Nachhören kann man es auch. Jetzt wieder ziemlich zeitnah. Wir haben uns gebessert und sind ja auf radio.ccc-p.org zu hören.
Wir haben so im Ende des letzten Jahres die Vorsätze dann nochmal.
Stimmt, genau. Und siehst du, damit wir es nicht vergessen, wenn wir hier weiter über die ganzen Vorträge reden, vielleicht sollten wir den DI-Day schon mal jetzt einwerfen, weil der ist uns ja schon wichtig.
Ja.
Genau, weil ich wollte gerade ansagen, dass wir auch auf Mastodon sind, unter radio@chaossocial, chaos.social. Genau, Mastodon, eines der offenen sozialen Netzwerke, dezentral organisiert. Das erkennt man wie bei E-Mail-Adressen daran, dass hinten dran eine Domain steht und auf der läuft halt der Server und es ist egal, auf welchem Server man sich zu Hause fühlt, die können alle miteinander reden. So, und das der große Vorteil davon ist, wenn die Amazon Cloud mal wieder ausfällt oder so, dann läuft halt vermutlich trotzdem noch ein Teil der Mastodon-Server weiter und ist vielleicht sogar noch erreichbar. Die ja auf AWS gehostet werden, dann halt nicht, aber irgendwas ist ja immer. Aber wichtige Teil ist eben, dass man dezentral sich irgendwo registriert, also ja, irgendwo einen Account anlegen kann und dann ist man eben von dieser Instanz abhängig und nicht vom ganzen Netz.
Ja, also gerade Mastodon ist eines der sozialen Medien, das mich, ich sag mal, nicht stresst.
Achso, das kommt auch noch dazu. Aber das
mag Zufall sein, dass der gerade zusammenhängt, aber ist so.
Genau, naja, und das andere ist natürlich, also dezentral und offen ist ja der andere Aspekt und das heißt, dass halt solche ekligen Maßnahmen, über die sich mittlerweile kaum noch jemand unterhält, wie dieses, dass es keine echte Timeline mehr gibt in den bekannteren sozialen Medien, um es mal so zu sagen. Also man kann sich ja nicht mehr einfach chronologisch ordnen, wann hier was von den Freunden reinkam oder von den anderen Accounts, denen man folgt. Das geht bei Mastodon noch.
Genau.
Und man kann sich auch den Client aussuchen, den man benutzt. Und
ja, so in den anderen Medien. Die total tolle Veranstaltung, wo du unbedingt sein musstest, hat vor 3 Wochen stattgefunden. Danke. Ja,
herzlichen Dank. Ja, genau. Und damit machen wir den Bogen zum DI Day, der auf dem Kongress ausgerufen wurde. Und zwar, es ist immer der erste Sonntag im Monat. Soll jetzt der DI Day sein. Und da ist eben, da haben sich mehrere Vereine und Wesen ums Chaos herum gefunden, um zu promoten, dass man eben sich von den großen sozialen Netzen und anderen Dingen, die einen so closed source irgendwo drin halten wollen, löst und mal schaut, was hat denn die Welt von Open Source zu bieten. Wir hatten in der Machbar auch den ersten DI-Day, Digital Independence Day.
Ich wollte gerade sagen, also digitaler Unabhängigkeitstag auf gut Deutsch auch. Genau. Dafür steht das.
Genau, also es gab ja auch einige Vorträge, die in die Richtung gingen. So, ich meine, jetzt mit den politischen Spannungen ist natürlich auch die Frage, wie gut ist das irgendwie von so vielen amerikanischen Medien oder ja, doch abhängig zu sein, amerikanischen sozialen Netzen. Also auch das ist natürlich wieder ein weiterer Grund dafür, drüber nachzudenken, was es denn sonst noch so gibt. Und genau, auf der Webseite di.day müsste das dann sein, ne?
Ja.
Genau, ist vieles gelistet. Und wie gesagt, bei uns kann man sich auch mit Sicherheit auch nächsten ersten Sonntag wieder im Februar informieren, was es noch so gibt und wie man das einrichtet. Und genau, im ersten DI-Day hatten wir in der Machbar viel darüber geredet, wie man von Office 365 oder wie auch immer das jetzt heißt bei Microsoft, ich glaube, es hat schon wieder einen anderen Namen, wie man davon vielleicht loskommt und was es für Alternativen gibt. Ich glaube, es ist hier kein Geheimnis, dass wir dann natürlich irgendwie die Nextcloud gerade promoten. Ist auch nicht die einzige Lösung, aber ist die, die gerade sehr, also die auch viele Unternehmen benutzen, wo ein bisschen auch Funding dahinter ist. Ich glaube auch aus der öffentlichen Hand, weil eben auch öffentliche Institutionen Nextcloud benutzen, gerade Universitäten und so weiter. Und das heißt, da ja, da gibt es eine gute Chance, dass das auch einfach irgendwie sicher ist im Sinne von, dass da halt Bugs, die unvermeidlich auftreten und Sicherheitslücken, die auftreten, dass die relativ schnell gefixt werden und gestopft werden. Und natürlich gibt es da auch mittlerweile einfach eine Tonne Features, die man sonst eigentlich nur aus der Cloud kennt. Also gerade so dieses kollaborative Arbeiten, darum ging es im Wesentlichen am Sonntag. Wie kann man denn das und geht das und so weiter? Und da ist die Antwort ja, ganz generell, aber natürlich mit Einschränkungen, weil Dinge anders funktionieren, als man das jetzt vielleicht von Microsoft-Produkten gewöhnt ist. Muss nicht unbedingt schlechter sein, ja, vieles ist ja auch komisch. Und genau, das war also das erste Thema. Wenn das jetzt jemand hört und denkt so, oh ja, das interessiert mich auch, kommt gerne vorbei. Wir können Tipps geben, wo man das entweder sich einfach anmieten kann. Da gibt es auch super viele Services, super viele Hoster, die einem das einfach für einen schmalen Taler im Monat verkaufen. Aber man kann die Infrastruktur natürlich auch einfach selber, also einfach, man kann die auch selber betreiben. Was sich gerade für ja, vielleicht so mittelgroße Vereine schon lohnen könnte.
Ja, also genau. Auch da ist, wie so oft, sicherlich nicht immer, es gibt nicht immer so die eine Antwort auf alles. Ja, kommt auch immer so ein bisschen auf den eigenen, zum Beispiel auch technischen Hintergrund drauf an. Und ob man sich bestimmte Dinge zutraut, die selber zu betreiben. Oder ob man sagt, okay, vielleicht klicke ich mir das bei einem Anbieter, der das anbietet und mache mich damit einfach auch schon ein bisschen unabhängiger von so großen zentralen Infrastrukturen, die auf nur ganz wenigen Schultern irgendwie sind. Also das eine ist zum Beispiel jetzt Microsoft Teams und Office und hast du nicht gesehen, das zu wechseln zum Beispiel auf Nextcloud, wo man einfach auch viel mehr und andere Freiheiten auch hat. Zum Beispiel auch, was für Add-ons will ich da irgendwie haben? Aha. Will ich meine Kontakte vielleicht da auch dahin befreien, statt zum Beispiel auf meinem Google-Konto, dass ich da meine eigenen Adressbücher, meine eigenen Kalender beispielsweise auch haben kann.
Kalender, großes Thema. Ja.
Ja. Meine eigene Musiksammlung, die ich vielleicht noch habe, vielleicht dorthin verlagern, statt irgendwie zu den großen Musikstreaming-Diensten, wo ich eigentlich nur noch Lizenzen kaufe und die Musik gar nicht mehr besitze. Ja, auch sowas wie, wo habe ich meine E-Mails? Ja, muss ich wirklich bei Microsoft oder Gmail oder GMX oder so meine E-Mails haben? Oder gibt es nicht vielleicht einen der verschiedenen Anbieter, wo ich auch besser und dezentraler und teilweise auch sicherer meine Mails hosten kann, als das bei irgendeinem amerikanischen Anbieter, der vielleicht auch mal im Zweifel sagt, so, ne, dir biete ich das jetzt nicht an. Da gab es ja beim Internationalen Strafgerichtshof gab es ja da erst kürzlich Fälle, wo einfach das Anbieten des Dienstes einfach mal eingestellt wurde.
Die jedenfalls irgendwie nicht so, ich sag mal, agil und schnell und vor Ort unterwegs sind, wie ein Beispiel, das ich mir jetzt gerade auf den Bildschirm gezogen habe. Mhm. Also Ecosia scheint eine Alternative zu Google zu sein als Suchmaschine.
Ja.
Hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Gut, mal angucken. Mhm. Es scheint irgendwie so vor kurzem erst das Ereignis gegeben zu haben, dass südlich von Leipzig eine gewisse Menge an Kartoffeln übrig sind. Genau genommen 4000 Tonnen Kartoffeln. Mhm. Und habe jetzt erst gestern oder heute mitgeschnitten. Offensichtlich hat sich dann ein Zeitungsverlag, ein paar Menschen und diese Suchmaschine als Sponsor zusammengetan und haben innerhalb von wirklich kurzer Zeit eine Verteilaktion für 4000 Tonnen Kartoffeln auf die Beine gestellt, halt hier lokal. Also
Leipzig, in Anführungszeichen, Berlin. Ja, in Anführungszeichen, leider ging da wohl das meiste nach Berlin, also für Berliner gut. Aber ich glaube, da gab es tatsächlich, es war halt einfacher, das nach Berlin zu bringen und hier die Infrastrukturen zu benutzen.
Naja, der Anlass ist ja auch ein bisschen die Grüne Woche, die ja demnächst bevorsteht oder gar diese Woche, ich weiß es gerade nicht genau, aber das ist ja der Hintergrund dieser Aktion, dass man dann statt diese Kartoffeln zu verfeuern als Biomasse, die einem Zweck zuführen möchte, dass halt die vielleicht einfach gegessen werden, was ihr ursprünglicher Zweck vielleicht einfach ist.
Ja.
Und Ecosia und die Morgenpost haben da entsprechende Aktionen gestartet, wo man bis einschließlich heute, wenn ihr das live hört, soweit ich weiß, sich melden kann, wenn man ab einer Tonne bereit ist abzunehmen. Ansonsten gibt es auf dieser Webseite 4000-tonnen.de auch eine Karte, auf der ihr sehen könnt, wo schon Menschen gemeldet haben, dass sie die Kartoffeln verteilen. Das ist quer über Berlin, soweit ich das gesehen hatte, zuletzt verteilt und startet am 15. und 16. am 15. und 16. Januar
werden die
Kartoffeln verteilt.
Demnächst.
Am Mittwoch wird veröffentlicht, wo es sie geben wird. Genau. Ich habe interne Informationen bekommen, dass es auch in Potsdam eine Stelle geben wird, wo es ein Tönnchen Kartoffeln zum Abholen geben wird. Ja.
Also ich fand einfach die Geschwindigkeit und den Elan, in der das organisiert wurde, immer wieder super spannend.
Mhm. Ja, also die Leute aus dem Solikante-Projekt, was ja hier im Freiland angesiedelt ist, die sich ja eben viel mit Verteilungen von, also Solikante, und dann gibt es ja hier noch die Spanish Food Deliveries, wo organisiert wird, dass eben also wirklich fair gehandelt ist, nicht nur mit irgendeinem Fair-Logo, sondern eben Dinge aus Spanien hier angekarrt werden und man kann das zu einem fairen Preis kaufen und das Geld kommt dann auch da an, wo man es erwartet. Und ich weiß aber, dass die waren schon teilweise ein bisschen genervt, weil so viele Leute sich darauf angesprochen haben, dass es 4000 Tonnen Kartoffeln gibt.
Ja, deswegen, also das, dieses Projekt als solches ist jetzt auch nicht ganz ohne Kritik, genau aus solchen Gründen, weil diese Projekte, die es eben schon gibt, auch in Richtung, ich möchte auch zum Beispiel nicht wissen, wie oft die Tafeln darauf angesprochen wurden. Mhm. Oder irgendwelche Küfas, die Küchen für alle, weil die, also viele von denen sind halt existierende Strukturen und funktionieren nach einem gewissen Prinzip. Die können jetzt auch nicht einfach so sagen, hier übrigens, wir machen jetzt noch zusätzlich das. Das sind teilweise solidarische Strukturen, die jetzt schon am Limit laufen, wo halt Leute schon sehr viel Arbeit jetzt schon tun, und da ist solche Aktionen wie diese sind manchmal auch nicht nur positiv.
Korrekt. Das ist schön formuliert, ja.
Mhm. Genau, so ist es. Also an der Stelle, glaube ich, immer wieder wichtig, so ein bisschen auch zu gucken, wie man mit denen zusammenarbeiten kann, als, ich sag mal, jetzt großes Kurzzeitprojekt, ohne sich gegenseitig kaputt zu machen, aus Versehen.
Ja. Genau.
Es hat ja sicherlich auch das Potenzial, dass Menschen damit in Kontakt kommen, dass es solche Strukturen gibt, und dann hoffentlich gibt es dann Effekte, dass vielleicht doch ein paar hängen bleiben, genau bei solchen Projekten wie Solikante und Tafeln und so weiter. Ja, schön. Es wäre schön. Aber ja, grundsätzlich sind wir, glaube ich, alle glücklich, wenn nicht 4000 Tonnen Kartoffeln verbrannt werden oder verfaulen.
Ja. Wir schmeißen auf jeden Fall den Solikante-Link mit ins Pad. Und in die Shownotes, wenn man es dann per Podcast nachhört.
Genau. Ganz kurz zum DI Day. Ich wollte es ja einmal fallen lassen. Vielleicht habt ihr schon was davon gehört. Eine Struktur, die wir auch zentral benutzen, ist ja Signal. Wir empfehlen es nicht direkt, aber ich glaube, wir weisen ja immer wieder darauf hin, dass es Signal als Alternative zu WhatsApp gibt. Sicherlich auch, weil es vom Sicherheitsstandard auf derselben Höhe ist, aber deutlich privater und eben in der Hand einer nicht gewinnorientierten Organisation ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ja eine zentrale Organisation. Merkt man ja auch immer mal wieder, wenn es bei AWS hakt, dann hakt es auch bei Signal. Das ist so, da gibt es gute Gründe für. Aber was mir neulich aufgefallen ist, weil es auch bei uns durch den Chat flog, war Delta Chat als Alternative dafür. Mhm. Schon mal gehört?
Tatsächlich nicht, nee.
Also die technische Infrastruktur ist wohl so ein bisschen auf E-Mail aufgebaut. Also in der einfachsten Variante kann man tatsächlich eine E-Mail-Adresse als Account quasi angeben und dann läuft das Instant Messaging über E-Mail. Dieses Chat Libre oder Mail Libre, ich muss noch mal gucken, wie das Protokoll hieß, was hinten dran hängt, ist aber dann schon noch ein erweitertes Protokoll. Aber eben auch hier ist es wieder so ähnlich wie bei Mastodon, dass man sich also erstmal einen Server aussucht und darauf einen Account anlegt. Und die Verschlüsselung ist dann PGP-basiert mit all den Vor- und Nachteilen, die das hat. Aber grundsätzlich klingt das alles gar nicht so verkehrt und die App sieht auch erstmal gar nicht so schlecht aus. Und auch dieses Projekt scheint ein bisschen Backing bekommen zu haben in letzter Zeit. Also es fliegt mir sehr oft durch die Timeline gerade. Genau, vielleicht wollen wir das ja mal ausprobieren. Auch hier wieder erstmal ohne Empfehlung, aber grundsätzlich ist es eine dezentrale Struktur und damit durchaus mal wert, angeschaut zu werden.
Ansonsten gibt es natürlich auch den Matrix-Server, der hier auch von unserem Chaos-Treff betrieben wird. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit für, wenn man so Gruppenchats und sowas hat oder haben will, um auf sowas zum Beispiel aufzusetzen.
Stimmt, ja. Wobei sich Matrix für mich immer nicht so richtig nach Direct Messages zwischen Menschen anfühlt, also zwischen Einzelnen, so One-on-One.
Ja.
Scheint, also genau, diese typischen Chatkanäle, so, das funktioniert da ja sehr gut. Aber ja, irgendwie, das ist ja der, so, Telegram hat ja so dieses Twitter-Modell, wo du zwar Nachrichten an Einzelne schreiben kannst, aber es gibt auch diese komischen Spaces und Channels und keine Ahnung. Mhm. Mit Telegram kenne ich mich sonst nicht so sehr aus, aber ich weiß, dass hier das Freiland hat so einen Kanal da und
genau, das ist dann 1:N. Du kannst dann als Kanalbetreiber kannst du dann so Benachrichtigungen quasi verschicken und dann gibt es die Möglichkeit, dass Menschen vielleicht noch da Antworten dazu schreiben können, aber du bist im Zweifel derjenige, der halt nur die Hauptnachrichten quasi reinschicken kann. Das ist dieses Kanalkonzept von Telegram.
Genau, aber du hast natürlich recht. Ansonsten sollte man sich mal angucken, wie sich ja jetzt Delta Chat von irgendwie Matrix unterscheidet oder auch nicht unterscheidet, ja.
Ja. Ja, also was Matrix zum Beispiel hat, sind diese Brücken zu anderen Chat-Systemen, über die manchmal gesprochen wird, manchmal auch nicht, aber es gibt auf jeden Fall mindestens eine direkte Brücke zum IRC, also so zu diesem ursprünglich ersten, sag ich mal, Chat-Protokoll aus Arno Kluck.
Mhm. Internet Relay Chat.
Da waren wir noch jung.
Tja, das war noch vor Jabba. Vor ICQ und Co. Ja, also ja. Auch diese Sachen entwickeln sich Stück für Stück immer ein bisschen weiter oder es gibt dann neue Sachen, aber genau, Matrix ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, neben verschiedensten anderen und letztendlich man kann sich das mal anschauen oder halt auch jetzt im Rahmen dieses Digital Independence Day einfach mal so ein bisschen Stück für Stück schauen, welche Dienste benutze ich? Kann ich da irgendwie ein bisschen besser, offener, dezentraler werden und zum Beispiel auch sicherer, was die Verschlüsselungsmethoden zum Beispiel angeht, damit man halt so Stück für Stück unabhängiger wird von diesen zentralen monolithischen Architekturen, die es da so gibt.
Also ich meine, Independence heißt in dem Fall ja nicht zwingend, dass ich muss den einen besten verwenden, sondern es ist ja durchaus auch legitim, zwei oder drei verschiedene Lösungen in jeweils passenden Situationen zu verwenden. Ist ja auch ein Konzept, so Redundanz.
Redundanz und um auch mal dieses andere Wort mit R, Resilienz auch mal anzuwenden. Je breiter wir insgesamt als Gesellschaft und Techniknutzende aufgestellt sind, und auch so ein bisschen diversifizieren, welche Technologien und welche Dienste wir benutzen und auch wo die gehostet sind, umso widerstandsfähiger sind wir gegenüber Einflüssen, sage ich mal.
Ja.
Da, wenn die Technik dann doch mal ausfällt oder ausgefallen wird, ja, dass man da entsprechend auch handlungsfähig bleibt und nicht kalt erwischt wird.
Ja.
Apropos kalt erwischt, da hat jemand vorhin noch ein Thema in die Liste reingeschrieben, über das gesprochen kalt, werden soll.
Ja, nee, nicht zwingend, aber es gab ja so gerade ein Thema, wo Resilienz wieder richtig auf den Schirm gerückt ist, jetzt Südwest-Berlin, die letzten Tage, wo dann halt wirklich mal knips der Strom weg war.
Ja.
Ich glaube, da ist manchen wieder tatsächlich so bewusst geworden, wie zum einen, wie wichtig und wie abhängig wir inzwischen von Strom und Elektrizität per se sind und zum anderen, was es bedeutet, wenn halt wirklich, dass man nicht zur Verfügung steht über ein paar Tage, vielleicht noch dazu im Winter.
Ja, worüber aus meiner Sicht viel zu wenig bei diesem Thema mit dem Stromausfall geredet wird, ist, was man hätte tun können oder was schon längst hätte getan werden müssen, damit dieser Ausfall nicht so lange dauert, wie er gedauert hat. Es wird ganz viel darüber gesprochen, wer da angeblich dahinter steckt. Es wird irgendwie auch ganz viel darüber gesprochen, was der Bürgermeister von Berlin teilweise getan hat oder getan haben soll an einem fraglichen Samstag.
Ja.
Aber worüber man vielleicht auch mal sprechen sollte, ist, hätte es Möglichkeiten gegeben, die Dauer dieses Ausfalls zu verringern und deutlich zu verringern.
Also ganz ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so schlimm ist und dass es tatsächlich so diese einzelnen Punkte gibt, wenn ich den ausknips, dann dauert es erstmal eine ganze Weile, bis wieder irgendwas funktioniert.
Ja.
Also so mit dem THW-Hintergrund. Nein, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also ja, was ich aber dafür gemerkt und so ein bisschen auch erlebt habe, ist, dass tatsächlich, wenn solche Situationen auftreten, sei es eben Pandemie oder jetzt dieser Stromausfall etwas kleinräumiger,
ja,
was dann dafür Kräfte freigesetzt werden, wie Menschen anfangen, sich gegenseitig zu helfen.
Ja.
Ohne, also teilweise auch tatsächlich ohne lang zu diskutieren und gebeten werden zu müssen und große Strukturen zu brauchen, sondern einfach, ich sag mal so, solidarische Hilfe in der Nachbarschaft.
Ja.
Und natürlich unterstützt von so einem technischen Hilfswerk und von Johannitern,
ja, Feuerwehr,
die da alle aktiv waren, wie noch was. Also tatsächlich, ich war jetzt in dem Fall nicht dabei. Ich bin mit dem THW inzwischen auf einer Reserveposition, die an der Stelle nicht zum Zuge kam. Aber man hat natürlich schon über den Zaun mitgekriegt, was da alles auf die Beine gestellt wird.
Ja. Dass man natürlich im Nachgang auch selbstkritisch ein bisschen gucken muss, hätten Dinge noch besser und schneller laufen können. Das stimmt natürlich auch, aber das, was ich mitgekriegt habe, ist, vieles hat gut funktioniert. Und da, wo es vielleicht nicht gut funktioniert hat, da muss man dann entsprechend nachschärfen. Und
das ist so ein ganz wichtiges Learning aus meiner THW-Zeit, was immens wichtig ist, solche Sachen hernach mit einer ordentlichen Fehlerkultur anzugucken und mal zu gucken, was können wir noch besser machen? Wo müssen wir wirklich besser werden und wo klemmt es noch?
Ja.
Und das ohne Fingerpointing und ohne irgendwie Schuldzuweisung, sondern wirklich mal offen zu gucken, was für Strukturen braucht es vielleicht einfach.
Ja, und da ist, glaube ich, die Debatte rund um den Bürgermeister nicht ganz hilfreich.
Ja.
Da wird viel überlagert, glaube ich. Ich hoffe trotzdem, dass diese Nachschau trotzdem in den entsprechenden Organisationen stattfindet. Bin da eigentlich auch recht zuversichtlich, was das angeht.
Also es hängt so ein bisschen von Menschen ab. Deswegen vielleicht nicht zwingend immer, ich sag mal, als würden es Computer und Roboter berechnen.
Ja.
Aber ich kann so aus meiner Historie nur sagen, es gibt kaum was Besseres, was einem passieren kann, als so ein ordentliches Postmortem-Gespräch.
Ja. Also zumindest im Katastrophenschutz findet es schon statt,
jo,
das weiß ich. Aber auch, was ich so mitgekriegt habe, eben auch auf der Ebene des, wie kann man es verhindern oder deutlich, also ohne gleich den Katastrophenschutz dazu zu holen, wie kann man es so machen, dass es nicht erst zur Katastrophe wird.
Genau. Genau,
das findet statt.
Ja.
Genau, any last words hier, weil es uns geht gleich die Zeit aus. Wir müssen ja irgendwann diesen Schalter umlegen, damit die nächsten damit auch die nächsten wieder hörbar sind.
Ja, also ich möchte an der Stelle vielleicht auch darauf hinweisen, dass auch aus Richtung der AG Kritis gab es auch einige Interviewanfragen, wo die Menschen dort zur Sprache kamen. Und übrigens ein zweites Stromkabel, das nicht nur ein Provisorium ist, hätte durchaus geholfen, wahrscheinlich, dass die Zeitdauer weniger lang ist.
Also ich fand tatsächlich den Hinweis wichtig, dass sich Naturkatastrophen halt nicht an die Diskussion zu wer war es denn jetzt halten. Die sind da und dann muss ich das bewältigen. Und das ist so ein nicht ganz unwichtiges Detail in diesen ganzen Diskussionen.
Ja. Ansonsten, abgesehen vom Digital Independence Day, steht uns nächsten Monat auch Prüf bevor. Demos, die nächsten Demos, um eine rechtsextreme Partei mal zu prüfen. Auch da gibt es einen Vortrag von Nico Semsrott beim 39C3.
Ha, das war ja kurz. Das findet ihr alles bei uns in den Shownotes, nachzuhören auf radio.ccc-p.org. Wir versuchen es in den nächsten 2 Tagen online zu bringen. Genau, und dann hören wir uns wieder am zweiten Montag, im Februar. Der erste Sonntag ist der 1. Februar tatsächlich, das ist wieder der DI Day in der Machbar. Da findet ihr sicherlich auch den einen oder anderen von uns. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.